In seinem Buch über das Gebet spricht Tim Keller am Anfang davon, wie er und seine Frau durch eine sehr intensive Zeit der Anfechtung und Herausforderung gegangen sind. Tim Keller und seine Frau, sie haben zu der Zeit in New York gelebt, wo sie als Pastoren-Ehepaar gedient haben. Und es hatte sich gerade der Terroranschlag auf das World Trade Center ereignet. Hinzu kam, dass Katie Keller, die Frau von Tim, sie litt an Morbus Crohn, einer chronischen Krankheit, und ihr Mann Tim hatte gerade eine Krebsdiagnose erhalten. Und in diesem Buch schreibt Tim Keller dann Folgendes: Während dieser Zeit drängte mich meine Frau, etwas mit mir zu tun, wo wir nie die Selbstdisziplin aufbringen konnten, es regelmäßig zu tun. Sie bat mich, jeden Abend mit ihr zu beten. Jeden Abend. Sie benutzte ein Bild, das ihre Gefühle sehr gut verdeutlichte. Sie sagte in etwa Folgendes. Und ich fasse das dann mal zusammen. Sie hat dann gesagt, stell dir vor, du hast eine tödliche Krankheit diagnostiziert bekommen. Und der Arzt hat dir gesagt, wenn du nicht innerhalb weniger Stunden deine Medizin einnimmst, deine Medikamente einnimmst, wirst du sterben. Du musst jeden Abend diese Medikamente einnehmen. Und du darfst sie niemals vergessen. Würdest du es dann vergessen, diese Medizin einzunehmen? Würdest du es an manchen Abenden nicht schaffen, diese Medizin einzunehmen? Nein, weil es so wichtig wäre, dass du es nicht vergessen würdest, würdest du es an keinem Abend versäumen. Vielleicht als kleinen Einschub, ich muss jeden Tag eine Medizin nehmen und mein Leben hängt nicht daran und deshalb habe ich es auch schon ein paar Mal vergessen. Aber wenn es eine lebensnotwendige Medizin ist, ich glaube, dann würde man das tatsächlich nicht vergessen. Und sie sagt dann nun, es ist so mit dem gemeinsamen Gebet für uns als Ehepaar in der Ehe. Wenn wir bei all dem, was uns bevorsteht, nicht gemeinsam beten, dann können wir das nicht gemeinsam bestehen. Wir müssen beten, wir können es nicht vergessen, hat sie gesagt. Ich möchte heute mit uns über dieses Thema Gebet sprechen und, um genauer zu sein, über das Thema des gemeinsamen Gebets. Denn Gebet ist ja nicht nur für jeden einzelnen Christen wichtig, Gebet ist nicht nur in der Ehe wichtig, sondern Gebet ist auch für uns als Gemeinde von zentraler Bedeutung. Damit kommen wir eigentlich zum Abschluss einer Predigtserie, die wir letzten Herbst und letzten Winter hatten. Gottes Idee für seine Gemeinde. Was macht eigentlich eine gesunde Gemeinde aus? Und wenn wir nach den Kennzeichen einer gesunden Gemeinde fragen, nach denen wir uns ausstrecken wollen, nach diesen Kennzeichen, dann müssen wir definitiv sagen, eine gesunde Gemeinde ist eine betende Gemeinde. Jesus ist wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass wir als Christen nicht nur jeder für sich im stillen Kämmerlein betet, sondern dass wir gemeinsam beten. Das wird sehr schön deutlich in diesem Gebet, was er uns gelehrt hat, wo wir Gott unseren Vater nennen. Und wir lernen nicht zu beten, mein Vater im Himmel, sondern wir lernen unser Vater im Himmel. Und dann zeigt er uns in diesem Gemeinschaftsgebet, wie wir beten können. Es ist kein, sag ich mal, rituelles Gebet, was wir genauso wortwörtlich immer beten müssen, aber wir sehen dort, wir beten für unser tägliches Brot. Gib uns heute, vergib uns unsere Schuld und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dieses Gebet ist von Jesus dazu gedacht, dass wir es gemeinsam beten. Und dieses Gebet wird von Jesus seinen Jüngern an die Hand gegeben, als sie eine so schöne Bitte eigentlich an ihn gerichtet haben. Sie kommen zu Jesus, zu ihrem Herrn und Meister und sagen, Herr, lehre du uns beten. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir uns als Gemeinde auch diese Bitte zu eigen machen. Dass wir auch sagen, Herr, lehre du uns beten. Ich bin seit ungefähr 20 Jahren Christ, aber ich fühle mich nicht so, als hätte ich bei diesem Thema schon alles gelernt, als wäre ich da schon ausgereift, sondern da gibt es noch viel zu lernen. Und auch unsere Gemeinde gibt es schon, wir haben das vor kurzem gefeiert, schon über 50 Jahre, aber viele von euch sind auch schon seit Jahrzehnten mit dabei, aber ich glaube, wir können trotzdem sagen, ja, Jesus, wir wollen weiter lernen zu beten. Lehre du uns beten, Herr. Nimm du uns in deinen Unterricht. Das möchte ich jetzt zu Beginn dieser Predigt tun und dann wollen wir weiter über dieses Thema nachdenken. Himmlischer Vater, wir kommen heute Morgen zu dir im Bewusstsein unserer eigenen Schwachheit und in Dankbarkeit für deine große Barmherzigkeit. Im Gebet stolpern wir manchmal über unsere eigenen Worte oder wir wissen nicht so richtig, was wir sagen sollen. Uns geht es oft so wie den Jüngern und deshalb bitten wir auch dich, lehre du uns beten. Wir danken dir so sehr dafür, dass auch wenn wir im Beten schwach sind, zu deiner Rechten jemand sitzt, der dort für uns eintritt, der dort für uns betet. Jesus Christus, unser herrlicher Erlöser und unser Fürsprecher bei dir. Und wir danken dir auch dafür, dass du uns deinen Heiligen Geist als Hilfe zum Beten gegeben hast. Und so wollen wir über unsere eigene Unzulänglichkeit zu beten nicht verzagt sein, sondern wir kommen, wie wir das auch vorhin schon gesungen haben, mutig vor deinen Thron mit dieser einfachen Bitte heute Morgen. Lehre du uns beten. Zu deiner Ehre und zu unserer ewigen Freude. Amen. Ich hoffe, dass wir als Gemeinde in Jesu Unterricht weiter oder durch Jesu Unterricht weiter im Gebet wachsen. Und ich möchte heute über drei Punkte sprechen. Einmal das Privileg des Gebets, die Priorität des gemeinsamen Gebets und die Praxis des gemeinsamen Gebets. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier weiterklicken kann. Ein Schweizer Theologe, Alexandre Vinet, hat das gut auf den Punkt gebracht. Er sagt, das Kind Gottes hat große Privilegien, aber das Größte von allen ist, dass es lernen darf zu beten. Und es gibt auch einen Vers, den habe ich vorhin schon gelesen aus dem Hebräerbrief, der uns dieses Privileg des Gebets so schön verdeutlicht. Ich lese ihn uns nochmal. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Und das müssen wir uns einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, was uns in diesem Vers alles Schönes gesagt wird. Wir können erstens mit Zuversicht zu Gott kommen. Das heißt in Freiheit, in Freimütigkeit. Wir können uns dem heiligen Gott nahen, in seine Gegenwart treten, ohne irgendwie Furcht vor ihm zu haben, ohne Angst haben zu müssen. Das, was eigentlich für sündige Menschen unmöglich ist, mit Gott Gemeinschaft zu haben, das ist uns als Kinder Gottes möglich. Es ist so ein Vers, über den man vielleicht leicht hinwegliest, aber im Epheserbrief lesen wir das in Kapitel 2. Durch Jesus Christus haben wir beide, das heißt Juden und Nichtjuden, nunmehr den freien Zugang zum Vater in einem Geist. Das heißt, der Weg zu Gott ist für uns frei. Der Weg, mit ihm zu sprechen, ist frei. Der Weg, wenn man so will, ins Allerheiligste, in seine direkte Gegenwart, ist für uns frei. Wir können uns diesem Gott nahen. Wir können beten und mit ihm sprechen. Kann man das irgendwie, ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen, noch weiter weg. Dann, wir sprechen mit dem, der auf dem Thron sitzt. Das wird hier auch gesagt, wir kommen zu dem Thron Gottes. Und neulich gab es ja in Europa wieder so eine neue, ein neuer König wurde auf seinen Thron, sage ich mal, gesetzt, wobei die das ganz niederschwellig gemacht haben in Dänemark. Und da gab es ganz viele Leute, die haben diese Feier beobachtet. Und viele Leute standen hunderte Meter weit weg und haben ihrem König zugejubelt. Und es ist wahrscheinlich ganz schwer, bei diesem König eine Audienz zu bekommen, Zeit mit ihm verbringen zu können, mit ihm zu sprechen und die Anliegen, die man hat, vortragen zu können. Aber wir, das wird uns hier gesagt, wir können zu jeder Zeit zu dem Thron Gottes, zu dem König der Könige kommen. Und dieser König, dass er auf dem Thron sitzt, das bedeutet, dass er regiert, dass er Macht hat, dass er herrscht und dass ihm als Gott nichts unmöglich ist. Vielleicht haben wir das schon mal von einem Menschen sagen hören, der gesagt hat, ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um dir zu helfen. Und wir wissen, bei uns Menschen ist diese Macht begrenzt. Aber bei Gott ist diese Macht unbegrenzt. Das heißt, dass wir, wenn wir zu dem kommen, der auf dem Thron sitzt, zu Gott kommen, dass wir die Gewissheit haben dürfen, dass es nichts gibt, was Gott nicht tun kann. Nichts ist ihm unmöglich. Das heißt natürlich nicht, dass alles, worum wir ihn bitten, Gott auch tun wird. Calvin hat es so gesagt, die Bescheidenheit des Glaubens besteht darin, Gott zu gestatten, anders zu entscheiden, als wir es wünschen. Und wir dürfen die Gewissheit haben, wenn wir beten und wenn Gott unsere Gebete nicht so beantwortet, wie wir ihn gebeten haben, dann nicht, weil Gott es nicht tun konnte, weil ihm irgendwie die Hände gebunden waren oder er es nicht tun konnte, sondern weil er in seiner göttlichen Weisheit entschieden hat, dass das Erbetene von uns nicht zu erlangen besser für unsere Heiligung, besser für unsere Seelen ist, als wenn er uns das gegeben hätte. Das heißt, wir beten mit Demut, aber wir beten doch mit der Zuversicht, weil wir dieses Privileg haben, mit dem sprechen zu können, der uns in jeder Not helfen kann. Und wir dürfen mit dem sprechen, wie es hier heißt, bei dem wir zur rechten Zeit Gnade und Erbarmen und Hilfe empfangen. Drei wunderbare Worte, die dann noch unterstrichen werden durch diese Aussage: Wir kommen zu einem überaus gnädigen Gott. Das ist der Gott, zu dem wir uns nahen dürfen, der uns angenommen hat als seine Kinder und der uns nur Gnade geben möchte, der uns nur Gutes geben möchte. Zu diesem Gott dürfen wir kommen. Das ist unser Privileg. Und wie kommt es dazu, dass wir nun dieses Privileg haben, dass wir uns dem Gott im Himmel nahen dürfen im Gebet? Am Anfang des Verses, den ich gelesen habe, heißt es darum. Und die Antwort finden wir also in dem, was davor kommt. Und da wird erklärt, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, unser Hohepriester geworden ist, dass er unser Mittler geworden ist. Das heißt, wir können beten und wir haben dieses Privileg, weil Jesus unser Fürsprecher ist, weil Jesus unser Mittler ist, der uns versöhnt hat mit Gott. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben. Er hat unsere Schuld weggenommen, unsere Sünde weggenommen, alles, was uns von Gott trennte, damit wir diesen Zugang zu Gott haben. Dass jeder, der an ihn glaubt, frei zu Gott kommen kann und ihn bitten kann im Gebet. So sehr hat Gott uns geliebt, dass er seinen eingeliebten Sohn für uns gegeben hat, dass wir ihn als unseren Vater bezeichnen dürfen, dass wir ihn unseren Vater nennen können und als seine Kinder zu ihm kommen können. Das ist das Privileg. Und von diesem Privileg möchten wir Gebrauch machen und, wie es in diesem Vers heißt, mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade kommen, zu diesem Thron unseres überaus gnädigen Gottes. Also, ja, beten zu können ist ein Privileg und das war mir wichtig, das voranzustellen, weil wir vielleicht oft denken, ja, beten ist irgendwie etwas, was ich tun muss, es ist eine Pflicht oder es ist etwas, was ich tun muss, aber es ist vor allem ein Privileg, dass wir beten dürfen und beten können. Aber warum ist es wichtig, dass wir gemeinsam beten? Das ist jetzt der zweite Punkt, die Priorität des gemeinsamen Gebets. Wir haben schon immer wieder in dieser Serie auch einen Blick in diese ersten Verse in der Apostelgeschichte geworfen, auf die erste Gemeinde, die in gewisser Weise ja ein Vorbild für uns ist. Und wir sehen auch da, diese erste Gemeinde war eine betende Gemeinde. Am Ende von Kapitel 2 haben wir einen Vers, den wir schon häufiger zitiert haben, wo uns so zusammengefasst wird, wie diese erste Gemeinde zusammengelebt hat. Und wir sehen da vier Bestandteile dieses Gemeindelebens und das Gebet ist eins davon. Das heißt, sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Eine Gemeinde kann auf vieles verzichten im Gemeindeleben, aber sie kann nicht darauf verzichten, gemeinsam zu beten. Wenn wir jetzt weiter fragen, warum war es dieser ersten Gemeinde so wichtig? Warum haben die sich zum Beten getroffen? Dann können wir uns weitere Stellen in der Apostelgeschichte anschauen, die uns so ein paar Hinweise geben, warum die Gemeinde so eine betende Gemeinde war. Ich habe uns gerade schon einmal diesen Text aus Kapitel 4 vorgelesen, wo wir einen weiteren Text haben, wo wir sehen, die Gemeinde hat gebetet. Und ich fasse noch mal kurz zusammen, was da passiert war. Und da sehen wir hoffentlich, wie zentral das Gebet für diese Gemeinde war. Also die Jünger Jesu haben von Jesu Tod und von Jesu Auferstehung gepredigt. Viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Und dann haben die Jünger Widerstand erfahren. Und dann lesen wir, in diesem Moment beteten sie gemeinsam. Dann gab Gott ihnen eine ordentliche Portion des Heiligen Geistes. Er sorgte nicht dafür, dass der Widerstand aufhört, aber er stärkte sie mit seinem Heiligen Geist. Und dann lesen wir, dass die Jünger weiter unerschrocken das Wort Gottes verkündigten. Und das Evangelium breitete sich weiter aus. Viele Menschen kamen weiter zum Glauben und das Reich Gottes wuchs. Und hier sehen wir die zentrale Rolle des Gebets. Gott gibt ihnen das, was sie brauchen, um seinen Willen zu tun, als Antwort auf ihre Gebete. Und vielleicht kann man das mit einem Fahrrad vergleichen. Also ich habe jetzt schon zwei Jungs versucht, Fahrrad zu fahren beizubringen, und da gibt es zwei Pedalen und man muss beide treten, und wenn man irgendwie nur eine tritt, dann funktioniert das nicht. Und so ist es mit dem Gebet und der Verkündigung von Gottes Wort. Es braucht beides. Die Verkündigung von Gottes Wort und das Gebet. Verkündigung von Gottes Wort und Gebet. Und Gott hat diese beiden Dinge zusammengefügt, dass Gottes Wort gepredigt wird, aber dass auch dafür gebetet wird. Und das ist eine Kombination, die dazu führt, dass sich Gottes Reich weit ausbreitet. Genauso wie Jesus dasselbe am Anfang der Apostelgeschichte verheißen hat, wo er gesagt hat, ich werde euch meinen Heiligen Geist geben und ihr werdet meine Zeugen sein. Bis an das Ende der Welt werdet ihr meine Zeugen sein, sodass sich dieses Reich Gottes immer weiter ausbreitet. Man kann es vielleicht so sagen, das Verkündigen von Gottes Wort ist wie das Aussehen von einem Samen, und das Gebet ist dann wie das Gießen dieser Saat. Es braucht beides, damit Frucht entsteht und die Frucht aufgeht. Wenn wir uns also fragen, wollen wir das erleben, dass sich Gottes Reich ausbreitet, dass Gottes Reich wächst, dann müssen wir so wie seine ersten Jünger, so wie Jesu ersten Jünger, gemeinsam beten. Und es ist wirklich ermutigend, so mal in die Kirchengeschichte zurückzuschauen. Und dazu kann ich euch auch Mut machen, Biografien zu lesen oder einfach über die Geschichte der Gemeinde, der Christen vor uns zu lesen, weil es so viel Ermutigendes gibt. Und wenn man zurückschaut und das so ein bisschen studiert, dann kann man eigentlich ein Muster feststellen. Immer dann, wenn es irgendwo eine sogenannte Erweckung gab, wo viele Menschen angefangen haben, Gott wieder wirklich ernst zu nehmen und ihnen den ersten Platz in ihrem Leben zu geben. Immer da, wo Menschen neu die Augen geöffnet wurden für die Schönheit Gottes und Jesus Christus, gab es Christen, gab es Menschen, die gemeinsam dafür gebetet haben, die sich zusammengeschlossen haben, um zu beten. Und wenn wir den Wunsch haben, dass es hier in Hamburg, hier in unserer Gemeinde eine Erweckung gibt, ein neues Erwachen und ein neues Hingeben unserer selbst gegenüber Gott, dann müssen wir das gemeinsame Gebet zur Priorität machen. Wir sehen hier, dass das gemeinsame Gebet auch eine wichtige Rolle spielt, dann um die Einheit der Gemeinde zu stärken. Das ist ja etwas, was im Neuen Testament immer wieder auch beschworen wird von den Aposteln, dass die Gemeinde eines Sinnes sein soll. Und Gebet, gemeinsames Gebet, spielt dabei eine wichtige Rolle. Ich hatte diesen letzten Vers uns gelesen in Apostelgeschichte 4, Vers 31, wo es dann heißt, als sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes mutig und frei. Und dann direkt im nächsten Vers, und ich glaube nicht, dass das einfach zufällig ist, heißt es dann, die ganze Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Für mich klingt das ein bisschen so, dass das eine etwas mit dem anderen zu tun hat. Als hätte das gemeinsame Gebet auch dazu beigetragen und dazu geführt, dass die Gläubigen ein Herz und eine Seele waren. Und ich denke, das wird auch durch unsere gemeinsame Erfahrung bestätigt. Dass wenn wir gemeinsam beten, dass wir nicht nur Gemeinschaft mit Gott haben, sondern dass wir im gemeinsamen Gebet auch Gemeinschaft miteinander haben. Und wir sind ja verbunden mit dem Heiligen Geist. Das ist ja eine Tatsache, das ist eine geistliche Realität, dass alle, die an Jesus glauben, mit dem Heiligen Geist verbunden sind. Aber wenn wir dann gemeinsam beten, dann wird das erfahrbar. Wenn wir mit einer Stimme zu Gott beten, dann wird erfahrbar, dass wir ein Leib sind, dass wir eine Einheit sind. Und sie wird dadurch auch gestärkt. Auf zwei Weisen wird die Einheit der Gemeinde durch das gemeinsame Beten gestärkt. Einmal, weil wir uns dadurch gemeinsam auf Gott ausrichten, auf unser gemeinsames Ziel. Das ist das, was uns miteinander verbindet. Gott verbindet uns miteinander, nicht andere Dinge, sondern Gott. Und wenn wir uns gemeinsam auf ihn ausrichten, dann wird dadurch alles andere in den Hintergrund gedrängt. Das, was uns vielleicht voneinander unterscheidet, und es gibt viele Unterschiede, das, was uns vielleicht sogar voneinander trennt, wo wir vielleicht auch manchmal unterschiedlicher Meinung sind, weil wenn wir gemeinsam beten, dann sind wir eins vor Gott. Und dann zweitens, wenn wir gemeinsam beten, dann üben wir gemeinsam ein, dass wir des Glaubens höher zu stellen als das Ich des Glaubens. Und vielleicht manchmal sogar unsere noch verbleibende Ich-Zentriertheit. Ich habe neulich ein Buch gelesen und da sagt der Autor, er litt lange unter der Krankheit Individualitis, also des Individualismus, dass man oft denkt, okay, ich und Gott, so das ist so der Weg, den ich gehen möchte. Aber die Bibel lehrt uns einen anderen Weg, dass wir gemeinsam vor Gott als Gemeinde leben. Und das gemeinsame Gebet der Gemeinde ist in dem Sinne wie so ein Schmelztiegel, wo die Schlacke unserer Ich-Bezogenheit, unserer Selbstbezogenheit mehr und mehr verzehrt wird. Gemeinsam, nämlich für die Nöte des ganzen Leibes oder die Glieder am Leib zu beten, erinnert mich auf heilsame Weise, dass ich nicht der Nabel der Welt bin, dass es nicht immer um mich geht, sondern dass ich Teil einer Gemeinschaft bin, die gemeinsam von Gott erlöst wurde. Es geht nicht darum, dass es mir allein möglichst gut geht, sondern im Christsein wollen wir lernen, uns selber zurückzunehmen und darauf zu achten, dass es meinen Geschwistern gut geht. Ein ganz bekannter Vers, der das, ich kann das so schlecht lesen, aber ich glaube, das ist es. Ein anderer Vers, der das unterstreicht, finden wir im 1. Korintherbrief. Da heißt es, alle Glieder sollen einträchtig füreinander sorgen. Wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eins besonders geehrt wird, freuen sich die anderen mit. Und das kommt, das was hier beschrieben wird, das kommt so schön zum Ausdruck, wenn die Gemeinde miteinander betet. Wenn zum Beispiel ein 20-jähriger Single für die 80-jährige Witwe betet. Oder wenn die Ehefrau ohne Kinder für die alleinerziehende Mutter betet. Oder wenn der Mann, der mitten im Berufsleben steht, den Teenager sieht und für ihn betet. Oder wenn die Frau, die nie verheiratet gewesen ist, für das frisch verheiratete Ehepaar betet. Das ist die Art von Gemeinde, die ich mir wünsche. Eine Gemeinde, die miteinander und füreinander betet. Die wahrhaftig in dem, was die Bibel Geschwisterliebe nennt, wandelt und wirklich ein Herz und eine Seele ist. Zurzeit findet die Handball-EM statt und ich habe mir erlaubt, ein oder zwei Spiele da mal mir anzuschauen. Und da, finde ich, passiert immer was ganz Spannendes, wenn der Trainer eine sogenannte Auszeit nimmt. Dann kommt das ganze Team zusammen und es dient natürlich dazu, dass die Spieler sich kurz erholen können, eine kurze Verschnaufpause zu haben. Aber es ist auch interessant zu sehen, wie diese Auszeit auf das Team wirkt. Sie fokussieren sich wieder neu auf ihr gemeinsames Ziel und sie stärken dadurch ihren Zusammenhalt. Und danach geht es wieder ganz anders weiter. Und ein bisschen so, habe ich gedacht, ist diese Auszeit, wie wenn wir als Gemeinde zusammenkommen zu beten. Wenn wir uns gemeinsam auf unser gemeinsames Ziel, auf Gott ausrichten und unseren Zusammenhalt neu stärken. Also wir sehen, der Erhalt und die Stärkung der Einheit der Gemeinde ist ein zweiter Grund, warum wir auch als Gemeinde das gemeinsame Gebet priorisieren sollten. Und dann kommen wir noch zu einem dritten Gedanken, warum das gemeinsame Gebet wichtig ist, warum wir es priorisieren sollten. Denn das gemeinsame Gebet war schon immer die Antwort, die die Gemeinde gefunden hat auf die Not und die Krisen dieser Welt, mit denen auch sie konfrontiert waren. Und wir können dazu in Apostelgeschichte 12 springen. Dort lesen wir von der Inhaftierung von Petrus. Er wurde gefangen genommen und dann heißt es da in Vers 5, während Petrus streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde inständig für ihn zu Gott. Und dann lesen wir, wie Gott dieses Gebet erhört hat und Petrus tatsächlich auf wundersame Weise freigekommen ist aus dem Gefängnis. Und er marschiert dann sofort zu dem Haus von Maria, vielleicht weil er vermutete, dass sich da die Gemeinde auch getroffen hat. Und dann lesen wir auch in Vers 12, dort waren viele zusammengekommen, um zu beten. Was ist also die Antwort auf diese Notsituation der Gemeinde? Sie kommen zusammen, um zu beten. Und leider ist es so, dass seit der Apostelgeschichte diese Verfolgung von Christen, der christlichen Gemeinde, nicht aufgehört hat. Nicht immer und an allen Orten, aber immer wieder leiden Christen unter Verfolgung. Und was ist die Antwort darauf? Welche Antwort gibt die Gemeinde darauf, wenn sie verfolgt wird? Sie beten. Sie beten. Sie beten nicht nur für ihre eigene Sicherheit, sondern sie beten sogar für ihre Peiniger und Verfolger. So wie Jesus auch am Kreuz noch gebetet hat: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich möchte ein Beispiel aus der Kirchengeschichte nennen, ein bewegendes Zeugnis, wie ich finde, und auch ein wachrüttelndes Zeugnis von dem afrikanisch-jamaikanischen Pastor Moses Hall, der vor 200 Jahren gelebt hat, auf Jamaika, Anfang des 19. Jahrhunderts. Und dort trafen sich zu der Zeit immer ein paar afrikanische Christen, die in Jamaika versklavt waren, um regelmäßig gemeinsam zu beten, obwohl diese Gebetstreffen von den Sklavenhaltern verboten waren. Und dann bei einem dieser Treffen passierte Folgendes. Die Sklavenhalter wollten diesen Sklavenversammlungen ein Ende setzen und mischten so eine Gebetsversammlung auf. Sie lösten sie auf und das wurde von einem gewissen David geleitet, der ein Freund oder ein Gehilfe von Moses Hall war. Und dann haben sie David ergriffen, sie haben ihn ermordet und sie haben ihm den Kopf abgeschlagen und ihn dann auf einen Pfahl in die Mitte des Dorfes gestellt. Fast so wie bei der Kreuzigung Jesu, wo diese öffentliche Ermordung zur Abschreckung dienen sollte, als eine Warnung dienen sollte. Und dann haben sie diesen Mann Moses Hall zu diesem grausigen Objekt gebracht und gesagt, nun Moses Hall, wessen Kopf ist das? Davids, antwortete Moses. Weißt du, warum er hier oben liegt? Weil er gebetet hat, Sir, sagte Moses. Schluss mit euren Gebetsversammlungen, sagte er. Wenn wir dich dabei erwischen, werden wir dasselbe mit dir tun, was wir mit David getan haben. Während die Menge zusah, kniete Moses neben dem Pfahl nieder und sagte, lasst uns beten. Die anderen afrikanischen Christen versammelten sich um ihn und knieten mit ihm nieder, während er für die Errettung von Davids Mördern betete. Was ist unsere Antwort auf die Sorgen, auf die Anfechtung, auf die Herausforderungen, die auch wir als Gemeinde erleben? Ich hoffe, dass auch unsere Antwort dieselbe ist wie von Moses Hall. Lasst uns beten. Denn auch wir haben als Gemeinde mancherlei Anfechtungen zu bestehen. Gott sei Dank leben wir nicht in einer Zeit, wo wir akut verfolgt werden, wie andere Geschwister, die in anderen Ländern leben und Verfolgung erfahren. Aber auch auf die Nöte, die wir erfahren, sollten wir mit Gebet antworten. Ich habe mal überlegt, was sind denn so Nöte, die wir als Gemeinde haben? Und ein paar Dinge sind mir eingefallen. Eine Sache, die uns ins Gebet treiben sollte, ist das, was in unserem Leben noch nicht in Ordnung ist. In unserem Leben gibt es noch Sünde, die verändert werden muss. Wir sollten Gott gemeinsam darum bitten, dass er uns vollständig und tiefschürfend seinem Sohn gleich macht und heiligt. Viele von uns haben Familienmitglieder, enge Freunde, liebe Bekannte, die noch nicht gerettet sind, weil sie Jesus noch nicht kennengelernt haben. Auch dafür sollten wir beten. Es gibt meines Erachtens viel zu wenige bibeltreue Gemeinden und Pastoren und Menschen, Christen insgesamt in unserer Stadt und in unserem Land. Das ist eine große Not für unsere Stadt und für unser Land. Auch dafür sollten wir beten. Allgemein sehen wir, dass immer mehr Menschen auch in unserem Land Gott vergessen und ihn ausklammern aus ihrem Leben. Und dass oft, vielleicht nicht sofort, aber man sieht das, schleichende Veränderungen und wirklich bittere Folgen für unsere Gesellschaft hat. Und dann gibt es an vielen anderen Orten in unserer Welt so viel Not und so viel Ungerechtigkeit. Wir sollten für die Regierenden beten, dass sie dazu beitragen, dass Menschen in Frieden leben können. Und natürlich sollten wir für unsere Geschwister beten, in anderen Ländern, in anderen Teilen dieser Welt, besonders für die, die verfolgt werden. Also es gibt auch heute noch große Not, die uns ins Gebet treiben sollte, so wie die ersten Christen vor 2000 Jahren, so dass auch wir sagen, lasst uns beten. Ich hoffe, wir konnten sehen, dass für uns als Gemeinde das gemeinsame Gebet sowohl ein Privileg als auch eine Priorität ist. Und dass uns beides dazu veranlasst, uns noch mehr danach auszustrecken, eine betende Gemeinde zu sein. Wir wollen jetzt noch zum Schluss mit ein paar kurzen Punkten zu der Praxis des gemeinsamen Gebets kommen. Ich habe einfach mal ein paar Sachen zusammengetragen, die mir dazu eingefallen sind. Wie können wir mehr eine betende Gemeinde sein? Erstens, für jeden Einzelnen von uns Sei da, wenn wir gemeinsam als Gemeinde beten. Im Gottesdienst oder zu dem monatlichen Gebetstreffen, mach es dir zur Gewohnheit, regelmäßig da zu sein. Auch wenn du vielleicht selber nicht das Wort ergreifst und laut betest, kannst du trotzdem mitbeten. Denn wenn einer beten, dann beten alle anderen in der Stille ihres Herzens mit und können dann dieses Gebet des einen bestätigen durch ein zustimmendes Amen. Amen ist ja ein hebräisches Wort und heißt, so sei es. Das heißt, wenn wir nachdem einer gebetet hat, Amen sagen, dann sagen wir, ich habe mitgebetet, ich stimme dem zu, was gebetet wurde. Und dieses Gebet spricht für uns alle. Amen, sagen wir. Dann, Manfred gibt sich jeden Monat echt Mühe, ein Gebetsupdate für uns als Gemeinde aufzuschreiben, auch Gebetsanliegen zusammenzutragen. Macht Gebrauch davon. Auch wenn es jeden Monat kommt und da eine gewisse Gewohnheit drin ist, nehmt euch dieses Gebetsupdate, nehmt euch auch die Mitgliederliste der Gemeinde oder stellt euch das irgendwie vor, wer noch in der Gemeinde ist und betet konkret und namentlich für die Gemeinde mit den konkreten Anliegen. Denn ich denke, es gibt so eine Wechselwirkung zwischen dem persönlichen Gebet und dem gemeinsamen Gebet. Das heißt, wenn wir alleine beten, wächst auch in uns der Wunsch, dass wir mit anderen zusammen beten. Oder wir merken vielleicht sogar, hey, das ist echt schwer, alleine zu beten und wir brauchen auch die anderen, die uns wiederum bestärken im Gebet. Und dann, wenn wir gemeinsam gebetet haben, werden wir auch bestärkt, persönlich zu beten. Dann orientiere dich sowohl im persönlichen als auch im gemeinschaftlichen Gebet an den verschiedenen Arten des Gebets. Es gibt ja nicht nur, dass wir Gott unsere Bitten sagen, sondern es gibt Lobpreis, Danksagung, das Bekennen von Sünde und auch die Fürbitte für andere und unsere eigenen Anliegen. Das ist das ein weites Spektrum, wie wir beten können und wie wir davon sollten wir Gebrauch machen, damit es nicht eintönig wird. Dann lass dich von Gottes Verheißungen im Gebet leiten. Wir liegen nie falsch, wenn wir Gott darum bitten, das zu verwirklichen, was er uns selber versprochen hat. Calvin, der Reformator, hat ein paar Sachen gesagt zu diesem Thema von den Verheißungen in das Gebet treiben lassen. Und ich möchte einfach mal drei Zitate hier weitergeben, die mich selber ermutigt haben. Er hat einmal gesagt, wenn die Verheißungen Gottes nicht auf uns scheinen und uns zum Gebet einladen, kann uns kein aufrichtiges Gebet entlockt werden. Das heißt, wir brauchen die Verheißungen Gottes, die uns einladen, zu Gott zu kommen. Zweitens, es gibt nichts Wirksameres in unseren Gebeten, als Gott sein eigenes Wort vorzulegen und dann unser Flehen auf seine Verheißungen zu gründen. Es ist so, als ob er uns aus seinem eigenen Mund diktieren würde, worum wir bitten sollen. Gott hat uns schon gesagt, wofür wir beten können, indem er uns Verheißungen gemacht hat. Und wir dürfen an ihn appellieren und sagen, erfülle du deine Verheißungen. Wir sehen das in dem Gebet der Gemeinde in der Offenbarung. Komm, Herr Jesus, komm bald. Gott hat es verheißen, dass sein Sohn kommen wird. Aber die Gemeinde bittet ihn darum, dass er seine Verheißung erfüllt. Und dann noch ein schönes Bild. Die Gebete, die wir sprechen, sind sozusagen die Schlüssel, mit denen wir zu den Schätzen gelangen, die Gott für uns bereithält. Das ist doch schön. Sie sind wie ein Schlüssel, mit dem wir eine Schatzkiste aufschließen, mit Schätzen, die Gott für uns bereithält, seine Verheißungen. Dann fünftens, stärke deinen Wunsch, gemeinsam mit den Geschwistern zu beten, durch die anderen Mittel der Gnade, die Gott uns gegeben hat. Das heißt, wir können zum Beispiel Gottes Wort lesen, um uns zu stärken. Das Wort Gottes ist an uns, wie wir gerade gehört haben, wie eine Einladung, zu Gott zu kommen. Und wir sollten davon Gebrauch machen, von all dem, was Gott uns gegeben hat, wie wir seine Gnade empfangen können. Dann vielleicht noch ein Hinweis. Wir haben ja als Gemeinde ganz viel Freiheit und ganz viel Flexibilität, so zu beten, wie es irgendwie zu uns als Gemeinde passt. Das heißt, dass wir beten, ist wichtig. Aber wie wir das genau machen, darin haben wir Flexibilität. Und das hat sich auch über die Zeit verändert und kann angepasst werden. Aktuell, da möchte ich nochmal darauf hinweisen, haben wir es so gemacht, dass wir gesagt haben, wir wollen einmal im Monat möglichst alle zusammen beten. Und wir haben gesagt, wir machen das über Zoom, damit wir uns den Fahrtweg, die Fahrzeit zur Gemeinde sparen. Und das ist wirklich unser Wunsch, dass möglichst viele von euch dabei sind. Und vielleicht sagt aber der Großteil der Gemeinde, das passt mir irgendwie überhaupt nicht und das ist irgendwie nicht so, wie es uns als Gemeinde entspricht. Dann gebt uns eine Rückmeldung. Aber unser Ziel ist, dass wir einen Weg finden, wie wir gut als Gemeinde zusammen beten können. Dann noch etwas Praktisches, wenn wir beten gemeinsam. Das hat Mark Dever gesagt. Er schreibt, wenn einer von uns öffentlich ein Gebet anleitet, müssen wir daran denken, dass wir nicht nur unsere persönliche stille Zeit in der Öffentlichkeit verbringen, während andere zuhören, sondern dass wir die Gelegenheit haben, eine ganze Gruppe von Menschen in die Gegenwart unseres himmlischen Vaters zu führen. In einer solchen Position sollten wir nur selten das Wort Ich verwenden. Wir sollten uns fast immer auf Wir und Unser beziehen. Eben weil wir beabsichtigen, zu Gott nicht nur für Angelegenheiten zu sprechen, die uns als Einzelne betreffen, sondern für Angelegenheiten, die die Gemeinde als Ganzes betreffen. Wir beten also für unsere Freude, nicht für meine Freude. Für unsere Arbeit, nicht für meine Arbeit. Wir suchen nach gemeinsamen Anliegen und Interessen und gemeinsam wenden wir uns im Gebet an Gott, wobei eine Person die Führung übernimmt, indem sie die Anliegen im Namen der ganzen Gemeinde vorbringt. Das finde ich sehr, sehr praktisch, aber es ist hilfreich, sich daran zu erinnern, wenn einer von uns in einer Gebetsgemeinschaft betet, er repräsentiert quasi die ganze Gruppe und betet für die Sachen, die uns als Gemeinde beschäftigen. Und zum Schluss noch, vielleicht waren das jetzt für einige von euch zu viele Regeln, deshalb habe ich noch eine weitere Regel zum Schluss. Lasst uns in all dem nicht gesetzlich werden, sondern lasst uns nach Einfachheit und Freude im Gebet streben. Eben in dem Bewusstsein, dass Gebet eigentlich so simpel ist. Es ist eigentlich nichts anderes, als mit unserem liebenden himmlischen Vater zu sprechen. Das ist das Gebet. Und darum soll es gehen, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Also das sind nur ein paar Gedanken, die uns vielleicht helfen, als Gemeinde ganz praktisch gemeinsam zu beten. Ich bin sehr dankbar dafür, dass vielen von euch das gemeinsame Gebet wichtig ist. Und doch wünsche ich mir, dass wir noch mehr zu einer betenden Gemeinde werden. Und ich weiß, dass das auch der Wunsch der anderen Ältesten ist und von vielen von euch, dass auch ihr denselben Wunsch habt. Also lasst uns dabei nicht vergessen, es ist ein Privileg, dass wir überhaupt zu Gott kommen dürfen und beten können. Wir sollten Gebet tatsächlich priorisieren, denn Gott gebraucht unsere Gebete, um sein Reich in dieser Welt kommen zu lassen. Er fördert die Einheit unserer Gemeinde durch unsere gemeinsamen Gebete und es ist die beste Antwort, die wir geben können auf alle Nöte, die wir erfahren. Aber wenn wir im Gebet wachsen wollen, dann sollten wir vor allem eins tun, ganz praktisch beten. Lasst uns das noch gemeinsam tun. Herr, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir dafür, dass du uns einlädst, zu dir zu kommen und dass wir zu dir kommen dürfen im Gebet. Und du sagst uns in deinem Wort, wie wichtig es ist, für uns gemeinsam zu beten. Du hast es uns so geschenkt und uns so gesagt, dass du dein Reich kommen lassen möchtest durch unsere Gebete. Was für eine Aufgabe, was für eine Verantwortung auch. Und dass du unsere Einheit stärken möchtest, dass du uns antworten möchtest, wenn wir zu dir sprechen. Und wir bitten dich, dass du uns mehr und mehr durch deinen Geist da hineinführst, dass wir mehr und mehr eine betende Gemeinde werden. Amen. Wir singen jetzt noch ein Lied, was so ein paar Gedanken aufgreift. Welch ein Freund ist unser Jesus? Und danach möchten wir dann tatsächlich noch eine Gebetsgemeinschaft haben.